Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Ja, dann hallo zusammen. Mal wieder eine neue Folge. Wir sind vor Woche 6 angekommen und ich werde direkt unterbrochen. Das mag ich, das ist schön.
Ja, weil du so, so schwungvoll bist. Hallo.
Ja, es ist Woche 6. Ich habe richtig Lust auf die neue NFL-Woche und auch ein Stück weit mich mit dir zu unterhalten. Spaß beiseite. Christoph Stadler an meiner Seite. Flo Hauser, mein Name. Hallo und herzlich willkommen zu Endzone, der DAZN NFL Talk. Ich rede einfach lauter. Folge 84.
Ich werde dich nur noch unterbrechen.
Ja. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen. Wie Rudi Völler sagt, ich weiß gar nicht, warum die Schärfe hier reinkommt. Oder Waldemar Hartmann hat es, glaube ich, gesagt. Egal.
Also, ich habe leider kein Weißbier.
Leider, ja. Folge 84 und wir haben ein wenig was vor, denn ihr habt es vielleicht auch schon am Titel erkannt oder am Titelbild. Wir werden natürlich über die Baltimore Ravens sprechen heute, Christoph. Haben uns da auch jemanden eingeladen von The Baltimore Banner, also jemand, der wirklich ganz nah am Team dran ist und auch über die berichtet. Gianna Hahn wird heute mit dabei sein. Das dann später in der Sendung und ansonsten gab es ja nach Woche 5 so ein bisschen was, worüber wir sprechen müssen. Ne?
Absolut, hätte ich nicht gedacht, dass wir heute Negativ-Talk über die Baltimore Ravens machen, aber ja, das ist die NFL und gleich mal starten vielleicht mit einer Frage, haben wir die AFC South kolossal unterschätzt vor der Saison? Mhm. Ich habe es mir mal angeschaut, da bin ich tatsächlich zufällig drauf, eigentlich drüber gestolpert, gar nicht drauf gestoßen, drüber gestolpert. Das ist die AFC-Division mit den meisten Siegen. Ja. Die AFC East hat 8, die AFC North hat sogar nur 7. Okay, die ist vielleicht dann auch die ausgeglichenste in Anführungszeichen, auch wenn es verschiedenste Parameter gibt, die wir so nicht erwartet hätten. Die AFC West hat 9 Siege und die AFC South 11 Siege. Weil jetzt auch die Titans gewonnen haben. Selbst die Titans haben gewonnen.
So ist es. An der Stelle Applaus für den allerersten Sieg für Cam Ward als NFL-Quarterback mit einem ganz, ganz irrem Finish. Nebenbei gesagt übrigens auch die Saints mit Spencer Rattler und Kellen Moore haben gewonnen. Auch dazu herzlichen Glückwunsch, kann man mal sagen. Wir wollen aber über die AFC South sprechen. Und man muss schon dazu sagen, in diesem vierten Viertel, ich glaube, die haben 18 Punkte Rückstand aufgeholt, um gegen die Cardinals noch zu gewinnen. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Cardinals waren diese Saison ja auch mehr Schatten als Licht. Also es waren ja auch ein bisschen Boring Games dabei und die haben die Dinger nicht zugemacht. Aber ich muss schon sagen, was im vierten Viertel dann da war, auch natürlich mit Mithilfe des Gegners, so ehrlich dürfen wir auch sein. So ehrlich müssen wir sein, ja, das war aber trotzdem ansehnlich und irgendwie hat es mich dann als neutraler Beobachter auch mal gefreut, dass sie mal belohnt werden für so ein Comeback. Das muss man schon mal sagen.
Also es war der Wunsch von Luca auf Spotify, der uns geschrieben hat, dass wir doch jetzt nach dem Sieg bitte über Tennessee reden. Wir hätten es, glaube ich, so oder so gemacht, weil wenn das schon mal passiert. Mich hat's echt auch gefreut für Cam Ward. Mich hat's gefreut auch für Callahan. Der hat auch viel Shit abbekommen, wird ehrlich gesagt auch weiterhin viel Shit abbekommen. Ich glaube auch nicht, dass der auf lange Sicht Head Coach der Tennessee Titans bleibt. Aber du hast einen Comeback-Sieg gefeiert. Warst 3-21 hinten, hast das Spiel noch gedreht. Der Game-Winning-Drive von Cam Ward, der sah dann tatsächlich mal ganz gut aus. Joey Sly hat's dann nicht verkackt. Calvin Ridley, das hatte ich vor ein paar Wochen mal gefordert. Der muss wie ein Nummer 1 Receiver ausschauen. Jetzt wollte ich schon sagen, heute. Am Sonntag, am Wochenende sah aus wie Nummer 1 Receiver, 131 Receiving Yards. Und trotzdem würde ich jetzt nicht die Tauben zu hochhängen wollen.
Nein.
Die Titans sind immer noch eins der schwächsten Teams. Ja, da lag viel auch dran, dass die Cardinals eine der dümmsten Mannschaften der Liga sind.
Vor allen Dingen ganz genau. Zum einen der Touchdown, der dann ein Touchback wurde von Running Back DeMercado, der den Ball vor der Linie losgelassen hat.
Zum zweiten Mal in der Saison.
So wie Mitchell, glaube ich, war es die Woche davor.
Eddie Mitchell,
da hatte dann ja Head Coach Jonathan Gannon jetzt dann ein bisschen geschubst und ziemlich heftige Ansagen an der Sideline gemacht. Die Cardinals haben ihn jetzt mit 100.000 US-Dollar Strafe belangt. Also da ist der Haussegen auch mehr als schief bei den Cardinals. Darum soll es aber gerade nicht gehen.
Das hast du aber sehr nett formuliert. Der hat ja DeMarcado eine aufgezimmert auf die Brust. Also das habe ich auch selten gesehen.
Ja, das kann man auch so formulieren, das ist richtig, ja.
Du bist ja wie die Schweiz, so neutral, nett, mit Schokolade gefüllt.
Also ich sag mal so, ich konnte die Reaktion vom Headcoach verstehen, weil das ist einfach, das kannst du nicht machen. Du kannst den Ball, Entschuldigung, fucking vor der Linie nicht loslassen.
Nein, 100%, deine Spieler tätlich quasi angreifen, boom, wenn wir da schon sind.
Oh, herrlich.
Wo sind Albert Streit und Norbert Meyer, wenn man sie braucht?
gute Frage. Wollte aber auf die Titans nochmal kommen, weil ich bin jetzt echt gespannt, wie es da weitergeht, weil ich habe mir 6 nochmal rausgeschrieben, alleine nur mal Cam Ward und die Offense, wenigsten Passing Yards pro Spiel, die schlechteste Third Down Percentage, die wenigsten Yards per Play mit 4,0, das ist der schlechteste Wert, Total Yards zweitschlechtester Wert, Punkte zweitschlechtester Wert, also die Offense struggelt halt nach wie vor. Ja, sie sahen im vierten Viertel gut aus, fast 200 Passing Yards, nur im vierten Viertel von Cam Ward und da muss ich auch sagen, hat er mal seine mentale Stärke auch gezeigt. Auch das ist ja nicht einfach, aber trotzdem hat er halt die wenigsten Passing-Touchdowns der Liga und auch beim Sieg gegen Arizona ja keinen erzielt. Also wir müssen da noch ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube einfach mal aus neutraler Sicht freut uns das, dass ein Team, das ständig auf die Mütze gekriegt hat, vor allen Dingen Cam Ward, der Nummer 1 Overall Pick, über den niemand geredet hat, gefühlt, auch mal jetzt gewonnen hat. Aber man muss schon noch abwarten, ob da eine Entwicklung kommt. Sie nehmen es, glaube ich, mal mit. Und am Ende haben halt die Cardinals durch diesen komischen Touchback-Fumble und dann auch später noch mit dieser Interception-Fumble-Touchdown-Geschichte ordentlich mitgeholfen.
Das wollte ich gerne sagen. Brian Kellen hat ja nach dem Spiel gesagt, heute war das Spielglück mal auf unserer Seite. Ja, das war mehr als nur Spielglück. Du hast eben gerade angesprochen, Demarcado mit einer selten dämlichen Aktion mit diesem Fumble vor der Endzone und eben das, was dann als Touchdown ja gewertet oder ein Touchdown war, der Fumble Recovery Touchdown von Tyler Lockett, das passiert jetzt auch nicht jede Woche. Also wenn das eure Sachen sind, um Spiele zu gewinnen, dann habt ihr noch einen längeren Weg vor euch. Ich möchte nur noch vielleicht eine leicht positive Tendenz, weil das war ja auch dann letzte Woche, dass zum ersten Mal Bo Hardegree, der Quarterbacks Coach, das Play Calling übernommen hat und dann verlierst du halt 0-26. Was war es, 0-26 gegen die Texans? Verlierst auf jeden Fall zu 0. Das ist natürlich ein grauenvoller Start. So willst du nicht reinstarten dann als der das Play-Calling übernimmt.
Absolut.
Das sah jetzt im zweiten Spiel dann besser aus, ohne sagen zu wollen, dass da jetzt schon alle Probleme bereinigt sind. Two-Minute-Drill, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, da können wir mal positive Zeichen erkennen, aber du musst halt auch mal konstant über drei Viertel abliefern und da sind wir noch bei den Titans weit von entfernt.
Ja, spannend wird natürlich zu sehen sein, was sie dann jetzt machen gegen die Raiders, auch ein gescholtenes Team dieser AFC oder dieser Liga im Allgemeinen.
Könnte ein zweiter Sieg sein, ja.
Das könnte auch ein Unentschieden nach Overtime geben, wir werden sehen. Nein, ich bin heute ein bisschen im Suffisant-Modus unterwegs, habe ich das Gefühl. Also nee, das wird trotzdem sehr interessant, das Matchup, weil ich glaube, diese Titans-Passing-Defense, die kann schon auch den Raiders wehtun, so wie die aktuell drauf sind. Wird man mal sehen. Und die Cardinals spielen jetzt gegen die Colts, so wie die Cardinals aufgetreten sind, sollte das der nächste Sieg für die Colts sein. Und dann bleiben wir dabei, Christoph, dass die AFC South echt legit ist.
Absolut. Ich meine, die Colts, die haben wir jetzt eh schon ein bisschen länger thematisiert und dann müssen wir wir werden über die Jacksonville Jaguars sprechen. Ja. Die haben es nämlich jetzt in einem, wie ich finde, wirklich tollen Matchup dann zu tun, am Sonntag 19 Uhr gegen die Seattle Seahawks. Jacksonville, Respekt, ich war ja bei denen letztes Jahr schon ein bisschen positiver als viele anderen. Dieses Jahr war ich nicht ganz so positiv, das sage ich auch ganz ehrlich. Ja. Und trotzdem, was jetzt gerade passiert, die stehen 4-1, schlagen die Chiefs. Und da würde ich immer noch behaupten, ist ja alles ein Entwicklungsschub, der ihnen Liam Cohen bringt. Aber die Entwicklung ist ja noch lange nicht zu Ende. Dementsprechend sind das sehr positive Zeichen aus Florida.
Was ich total krass finde, ich habe da zwei Takes dazu. Zum einen Trevor Lawrence rein in den Statistiken eigentlich immer noch schwach. Das ist mein erster Take dazu. Und trotzdem ist dieses Team insgesamt sehr gut, weil er auch in den wichtigen Drives die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Egal ob Pass oder
Laufstuhl. Ja, nicht immer, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber trotzdem ist er immer noch schwach, leider. Das muss man leider so sagen. Und deswegen überrascht mich das dann an der Stelle. Mein zweiter Take, dass die Jacksonville Jaguars sowohl in der Offense als auch in der Defense in den gängigsten, wichtigsten Statistiken jeweils Top 10 sind. Da sind sie Top 10. Und das ist schon, finde ich, eine brutale Entwicklung, wenn man Trevor Lawrence mal ausklammern, der ja trotzdem nur 60% Completion Rate hat, auch 6 Touchdowns, 5 Interceptions, also eigentlich fast auf dem gleichen Niveau. Das ist nicht gut, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist jetzt nicht eine Statistik von einem 4-1 Team Quarterback. Das möchte ich an der Stelle mal gesagt haben. Aber dass sie in vielen, vielen Dingen in den Statistiken Top 10 sind auf beiden Seiten des Balles, das ist eine brutal heftig gute Entwicklung.
Ja, und genau das Wort, was eben betont werden muss, ist Entwicklung. Und dass du jetzt schon an dem Punkt da bist, also Liam Cohen hat das Laufspiel hinbekommen bis hierhin, auch wenn es gegen die Chiefs gar nicht so stark war, aber trotzdem haben sie es gewonnen, was dann wiederum dafür spricht, dass sie andere Möglichkeiten haben. Trevor Lawrence, das sind jetzt 5 Spiele, sollen wir vielleicht auch nicht zu hoch hängen. Natürlich erwarten wir alle viel mehr, weil er mal Nummer 1 Pick war, weil der eigentlich als perfekter Spieler aus dem College rausgekommen ist und das halt überhaupt nicht gezeigt hat. Trotzdem, sie haben das Spiel ein bisschen umgestellt mit ihm. Letztes Jahr war, glaube ich, nur, was die Länge der Pässe im Schnitt anbelangt, Anthony Richardson länger. Ja. Anthony Richardson hat letztes Jahr keine normale NFL-Saison gespielt. Da ging es nur tief und ganz viel Gottvertrauen hinterher. Und jetzt ist es viel mehr kurze Pässe, Quick Game bei Trevor Lawrence. Vielleicht muss man ihm da ein bisschen Umdenken noch zugestehen. Ich bin immer noch dabei, dass er zu viele Brainfucks in der Partie mit dabei hat. Also zu oft, es ist einfach so. Ja. Also auch dieser Fumble vor der Endzone. Vielleicht war er drin, vielleicht war er nicht drin, weiß ich nicht.
Ja.
Aber mach's einfach deutlicher. Ja. Du musst nicht Josh Allen spielen, wenn du nicht Josh Allen bist, dann mach halt einen Tush-Push, was auch immer. Das war mir alles dann wieder zu risky. Trotzdem am Ende hat das auch mit seinen Läufen 2 Rushing-Touchdowns, 1 Passing-Touchdown schon auch mit hinbekommen, dass sie gewinnen.
Ein Stolper-Touchdown heißt es jetzt offiziell, glaube ich.
Was heißt?
Ein Stolper-Touchdown.
Stolper-Touchdown, ja, das war wirklich, das war eine ganz kuriose Nummer. Nee, aber nach 5 Spielen vielleicht noch zu früh mit meinem Fazit. Ich habe ihn auch schon so ein bisschen weggeworfen, wenn ich ehrlich bin, in meinem Kopf. Vielleicht bin ich da auch noch zu früh und muss nochmal 5 Spiele abwarten. Die stehen halt, genau wie du sagst, die stehen 4-1.
Ja, man kann es natürlich auch versuchen, andersrum positiv zu formulieren. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht in der Vorbereitung für diese Woche, weil wenn man jetzt mal dieses Duell gegen die Seattle Seahawks anguckt und man die beiden Quarterbacks vergleicht, wir haben Sam Darnold, 73% Completion Percentage, drittbester Wert der Liga, 9,3 Passing Yards pro Attempt, das ist der Bestwert der Liga, Sam Darnold, ja, im Passing Game. Trevor Lawrence auf der anderen Seite, drittschlechtester mit 60%, hatte ich gerade schon kurz angesprochen, und 3 Passing Yards pro Attempt weniger, also 6,3, das ist Platz 26 von den bisher 34 möglichen Quarterbacks, weil da braucht man eine gewisse Anzahl an Starts oder an Snaps, die man gespielt hat, um da in diese Statistik mit einzufließen. So, was will ich damit sagen? Man könnte positiv sagen, bei den tieferen Pässen und bei den etwas, wenn sie downfield gehen wollen, auch nach Play-Action übrigens ist mir das aufgefallen jetzt gegen die Chiefs, da stimmt die Completion nicht, da ist er nicht akkurat genug, da macht er auch mal diesen Fehler, aber, und das hast du gesagt, Medium läuft's gut, weil 6,3 kommt ja auch nicht von irgendwo her. Wenn sie jetzt dieses Game ein bisschen mehr downfield stretchen könnten im Passing-Game, dann wird's ja noch eine bessere Offense. So, deswegen würde ich sogar positiv ausdrücken, diese Offense, natürlich in erster Linie mit Travis Etienne, dem Laufspiel, aber auch diese Mitteldistanz von den Receivern, die da einen guten Job machen, Tight End, Wide Receiver, gute Hände bis dato, nicht negativ aufgefallen, nicht immer alles perfekt, aber nicht negativ aufgefallen. Mit einem schwachen Quarterback aktuell, rein von der Statistik, wenn sich das jetzt noch verbessert, ja, dann gewinnen die ja die AFC, wenn die so weitermachen.
Ja, also sorry. Mal schauen, ob es so weit geht, aber aufs Matchup von Seattle geschaut, beim ersten Blick drauf, okay, Jacksonville hat ein starkes Laufspiel, Seattle hat wirklich gutes Passspiel mit Sam Darnold, werden wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Und dann schaust du aber die Seahawks an, oh, Rushing Defense, das wird schwierig für Travis Etienne. Der spielt bisher eine Top-Saison, der hat die, der hat 15 Explosive Runs, 15 haben die Jaguars und 10 davon von Etienne, das ist ihr explosiver Spieler, das sind die 6 meisten von allen Running Backs. Auf der anderen Seite haben die Seahawks aber nur 5 Explosive Runs zugelassen. Das ist überhaupt der beste Wert in der NFL. Die haben in einem einzigen Spiel mehr als ein Explosive Run, also 10 oder mehr Yards zugelassen. Das war gegen die Cardinals, die ja auch ein bisschen was zu Fuß schaffen wollen.
Wenn, zumindest bis zur Endzone.
Genau. Sorry, wenn ja. sie das gewinnen wollen, die Jaguars, brauchen sie wieder Trevor Lawrence. Das hat gegen die Chiefs dann, warum auch immer, nochmal funktioniert, weil Travis Etienne war da nicht so drin wie in den Spielen zuvor. Und trotzdem haben sie das gegen eine eigentlich auch gute Chiefs-Mannschaft gewonnen, auch wenn die noch nicht so stark ist, wie sie es vielleicht einschätzen. Und Travis Etienne wird für mich dann auch trotzdem der Schlüssel bei den Jaguars sein. Ich habe mal nachgeschaut, wie spielen die Seahawks das denn eigentlich? Warum ist es so eine gute Run-Defense? Die spielen nur zu knapp über 14% Stackboxes, also dass 8 oder mehr Verteidiger in der Box stehen. Das ist der 5 niedrigste Wert. Dementsprechend spielen sie oft mit Lightboxes. 54% der Snaps sind mit Lightboxes, also 6 oder weniger. Nur Philly weniger, weil Philly eh immer weniger spielt. Die sind da der Outlier, was das anbelangt. So, und jetzt Travis Etienne gegen Lightboxes. Ist er lustigerweise bei 4,5 Yards per Attempt. Da ist er auf Platz 25 ohne Touchdown. Und gegen Stackboxes, also wenn zugestellt, ist er bei 9,2 Yards. Mhm, das ist der beste Wert.
Krass.
Also der mag es eigentlich, wenn er zugestellt ist, um da reinzurumpeln. Er muss Lightboxes schlagen. Er braucht einen guten Trevor Lawrence. Also eigentlich das, was bis auf das Chiefs-Spiel für Travis Etienne gut funktioniert hat, muss dann wieder hinhauen bei den Jaguars und wieder in Trevor Lawrence, was gegen die Chiefs dann schon irgendwie funktioniert hat, auf kuriose Art und Weise. Seahawks Defense ist wahrscheinlich trotzdem einer der besten, auch wenn es statistisch vielleicht noch gar nicht so immer ausschaut. Nichtsdestotrotz wird das echt ein Härtetest für die Jaguars. Für die Offense vor allem.
Ja, total. Und das Witzige ist, dass wir das nach einem Spiel nach den Chiefs sagen.
Genau, also das ist wirklich so ein bisschen, lässt ein bisschen perplex zurück.
Ja, das ist eigentlich echt ganz kurios. Ein anderes Matchup, was ich ganz wichtig finde tatsächlich ist, du hast es ja schon angesprochen, das Seattle Seahawks Passing Game mit der Offense mit Sam Darnold gegen diese Jacksonville Jaguars Top 10 Defense.
Das ist halt das, was komplett raussticht, weil du hast Ballhawks gegen den absoluten Baller im Moment mit
Darnold. Du hast Seahawks gegen Ballhawks. Das ist eigentlich genau, das ist perfekt. Wobei man ja auch sagen muss, also, dass diese, das habe ich ja, glaube ich, vor 2 Wochen dir mal die Frage gestellt, ob diese Statistik mit Devin Lloyd zum Beispiel 4 Interceptions und die meisten Interceptions der Liga, sie haben nach Turnovers 48 Punkte aus diesen Turnovern gemacht, was auch Bestwert ist der Liga. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Das ist total krass. Im Vergleich zum letzten Jahr waren sie dann in beiden Statistiken, also Takeaways und Points draus gemacht, noch das schlechteste Team. Also auch da haben wir wieder diese Entwicklung drin. Und die Frage, die ich mir halt gestellt habe, vor zwei Wochen schon, glaube ich, auch hier im Podcast an dich, ist, ob das das Ganze etwas verschönert oder nicht die Wahrheit ist. Jetzt nach diesen zwei vergangenen Wochen sage ich nein. Diese Defense ist echt legit und ich bin sehr gespannt auf dieses Matchup. Die Passing Defense der Jacksonville Jaguars, die ja trotzdem viele Yards zulassen, das ist ja nochmal das Kuriose dabei, aber Ballhawker des Grauens sind, und das im positiven Sinne, gegen Sam Darnold mit guten Entscheidungen, mit einer 82% Completion Rate alleine letzte Woche. Jackson Smith und Jigba, der die zweitmeisten Receiving Yards dieser Liga hat, egal ob er im Slot spielt oder woanders, das ist der Go-To-Guy. Da bin ich wirklich gespannt, wie viel Yards bekommt der und wie viele Interceptions kommen aber dabei rum. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich nur mal diese ganzen Statistiken anschaut in der Vorbereitung, Darnold und Jackson Smith und Jigba werden einen Haufen Yards haben. Aber ist es das Entscheidende, dass die Jacksonville Jaguars wieder mit den Ballhawks zuschlagen und dann diese entscheidende Interception machen? Denn die Seattle Seahawks haben in den zwei Niederlagen, die die haben, ein Play verkackt. Das war die Interception in Woche 5 und das war ein Strip-Sack von Nick Bosa in Woche 1.
Und die Interception war auch ein bisschen Pech, weil es vom Helm vom Gegner, abgefälscht wird.
Ja. Und da, finde ich, ist es sehr entscheidend im Passing-Game dann, wenn die Jacksonville Jaguars nämlich vielleicht zwei oder sogar drei solcher wichtigen Plays hinbekommen, dann kann Sam Darnold mit JSN so viele Yards machen, wie er will.
Ja, das sind natürlich die zwei, die da komplett rausstechen. Also die Jaguars dürfen nicht so schlecht tackeln, wie sie es gegen die Chiefs gemacht haben. Das ging zwar gut, aber das wird nicht hinhauen gegen Jackson Smith und Jigba, weil der wird sie, ich bleibe jetzt einfach bei ihm, der wird sie böse bestrafen. Ja, und Sam Darnold, genau wie du sagst, du hast die Ballhawks von den Jaguars, da denkt doch jeder, okay, Darnold wird da mit drei Interceptions rausgehen. Der hat bisher in dieser Saison, und letztes Jahr hat er ein bisschen Spielglück gehabt, dieses Jahr braucht es gar nicht, der hat zwei Turnover-worthy Plays, laut PFF, Sam Darnold. Der ist bei Deep Balls, also 20 oder mehr Yards, ist der quasi fehlerfrei, der Dude. Der hat 4 Incompletions bei 15 Versuchen, der hat 382 Yards, 25,5 Yards per Attempt, ein Touchdown-Pass. Auf der anderen Seite die Jaguars Defensive, bei 20 oder mehr Air Yards haben sie 9,3 Yards per Attempt zugelassen. Das ist Platz 8. Also das ist so ein Matchup, wo ich echt gespannt bin, wer das für sich entscheiden kann. Vom Gefühl her würde ich sagen, ist es eher bei den Seahawks, weil einfach Darnold so stark spielt. Nur wenn er die Offensive ebenfalls mithalten kann, kann es echt verdammt viele Punkte geben. Aber die Secondary bei den Jaguars macht einen guten Job, nämlich auch in der Range, also 10 bis 19 Yards, sind sie Platz 7 bei zugelassenen Yards per Attempt, die Jaguars. Also du kannst die tief aktuell gar nicht so sehr schlagen und im besten Falle holen sie noch eine Interception.
Ja, genau. Und deswegen finde ich das so spannend bei diesem Spiel, weil jetzt einfach Stärke, du hast sprichst dann von Sam Darnold gegen Stärke in dieser Passing-Defense, da aufeinander trifft. Also das wird sehr, sehr interessant zu beobachten sein, dann wer wie seine Stärke am besten ausspielen wird in diesem Spiel. Eins müssen wir noch mitgeben, bevor wir zu ein paar Nachrichten kommen, gleich aus der NFL, dass bei den Jacksonville Jaguars der Mann, der für Trevor Lawrence ganz wichtig wurde, weil der hat die meisten Receptions tatsächlich und eben übrigens auch in diesem Matchup interessant gewesen wäre, weil die Seattle Seahawks durchschnittlich die meisten Receptions für Tight Ends zulassen. Brandon Strange ist ausgefallen jetzt erstmal oder fällt erstmal aus.
Genau, also im Spiel musste er raus gegen die Chiefs. Also da hieß erstmal was mit Hüfte, jetzt ist der Quadrizeps, du bist unser Mediziner.
Schwierig,
beides unangenehm.
Das wird ein paar Wochen dauern.
Ist auf IR, also ist 4 Wochen raus. Und bei den Seahawks, ich habe es mir extra mal angeschaut, weil da auch ein paar mehr Ausfälle sind, gerade auf der defensiven Seite. DeMarcus Lawrence, auch mit Quadrizeps, der soll in dieser Woche ins Training zurückkehren können. Der war raus gegen Tampa. Derek Hall, der Linebacker mit dieser Oblique-Verletzung. Von wem kam die nochmal, wo wir sie zum ersten Mal so wirklich
kennengelernt haben? Das war damals von Aaron Rodgers die seitliche Bauchmuskelverletzung, unterhalb der Rippe.
War das Rodgers? Ja, irgendwie da habe ich zum ersten Mal das Wort Oblique gehört. Er wird wohl weiter ausfallen, der war gegen die Bucks noch dabei. Ja. Cornerback Devin Witherspoon, der wäre natürlich wichtig mit der Knieverletzung. Da ist es durchaus das Ziel, dass er diese Woche zurückkommt. Rick Woolen ist im Concussion-Protokoll, durchläuft das gerade. Ehrlich gesagt, wenn er ausfällt, so wie er bisher spielt, wäre es nicht wirklich ein Ausfall, ganz böse gesagt. Und Safety Julian Love, der hat eine Oberschenkelverletzung, ein Hammy. Das könnte laut McDonald, laut dem Headcoach, eine ganz kurzfristige Entscheidung werden. Also
muss man auch abwarten,
Da könnten wieder ein paar richtig gute fehlen. Wenn Witherspoon zum Beispiel zurückkommt, ist ein richtig guter Cornerback wieder mit dabei. Ja, Seahawks noch so ein kleines Fragezeichen, gerade in der Secondary, was wir da erwarten können gegen die Jaguars.
Absolut, aber so oder so auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes Game, wo ich vor der Saison nicht gedacht hätte, dass wir das in Woche oder vor Woche 6 mal kurz rauspicken werden, um darüber zu sprechen. Da bin ich ehrlich. Also können wir uns auf das freuen. Aber Verletzungen, die jetzt gerade Christopher auch von den Seattle Seahawks schon angesprochen hat, das wird jetzt auch ein Stück weit Thema sein unseres nächsten Parts, nämlich diesem hier.
Die News.
Ich schmeiß aber zuerst noch einen Trade rein.
Gerne.
Ich habe es ja gleich geschrieben, als es gestern passiert ist, beziehungsweise ich habe es auch bei uns.
Du weißt es ja auch, weil du, wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du ja auch den Typen, der getradet worden ist.
Ich wusste es als erster, so ist es. Joe Flacco wird von den Cleveland Browns abgegeben an die Cincinnati Bengals. Cincy bekommt dafür einen 5th-Runden-Pick 2026 und Flacco und ein 6th-Runden-Pick gehen nach Cincy und Cleveland bekommt einen 5th-Runden-Pick. So ist es richtig.
Ja.
Oder?
Genau.
Ja, so macht Sinn. Richtig. Das habe ich mich selber ausgetrickst. Haben wir diesen Picks habe ich nicht. Also Cincinnati hat Flacco als neuen vielleicht Starting Quarterback und 6th-Runden-Pick und die Browns haben einen 5th-Runden-Pick dann 2026. Genau.
Meine Güte. Heißt zum einen Auswirkungen wie folgt, dass jetzt der Quarterback-Room der Cleveland Browns aus Rookies besteht, Dylan Gabriel und Shedeur Sanders. Das finde ich erstmal auch spannend, darüber spricht eigentlich keiner. Und das zweite Thema ist, dass die Cincinnati Bengals jetzt wohl auf den Veteranen setzen, auf Joe Flacco, weil Jake Browning mal wieder enttäuscht hat. Auch wenn es in der Garbage Time gegen die Detroit Lions gar nicht mal so schlecht aussah, aber die Garbage Time heißt nicht umsonst Garbage Time. Interessant ist dazu auch, dass sie sowohl Brett Rypien, der Backup-Quarterback in der vergangenen Woche an der Sideline gewesen wäre, als auch Mike White, der noch im Practice-Squad war, entlassen haben. Also sie gehen jetzt mit Joe Flacco und Jake Browning in die, oder nicht in die Saison, aber in die weiteren Wochen. Mhm. Und bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Denn vor 2 Jahren, glaube ich, hätten wir noch gesagt, in der Konstellation, Christoph, wow, Joe Flacco, gib die Dinger weit, T. Higgins, du hast Jamar Chase, du hast von mir so noch Mike Gesicki. Denn ich erinnere gerne daran, zu der Zeit 2023 bei den Cleveland Browns, tief, Amari Cooper regelt schon 150 Passing Game, 150 Receiving Yards, danke ab dafür. Kann passieren bei den Bengals, man hat mit Chase und Higgins eben diese krassen Dudes, aber das Problem liegt, glaube ich, ein Stück weit woanders begraben, dass ein Joe Flacco, deswegen sieht er ja auch so aus wie Christoph Stadler, nicht mehr der agilste ist.
Du, also wirklich der zweite Strike schon heute. Ja, ich verstehe es nicht so ganz, warum sie mich da holen. Ich verstehe es nicht. Das Auslaufmodell, also erstmal, er wurde nicht umsonst bei den Browns gebencht. Jetzt ist die Offense, also die Receiver tendenziell bei den Bengals, kannst du schon mal sagen, okay, da gehe ich hin mit den Receivern, mit Higgins, mit Chase. Alle auch mit einem Chase Brown, der gar nicht stattfindet, was ich null verstehen kann.
Unfassbar.
Was da das Problem ist. Soll jetzt aber gar nicht unser Thema sein. Ich bin, ehrlich gesagt, ich habe auch so mal durchgespielt, wen könnten sich denn ertraden? Natürlich kommt immer Kirk Cousins, glaube ich, bei jedem erstmal in den Kopf, weil der halt ein Trade Kandidat war vor der Saison, bis die Falcons das dann, glaube ich, dann abgebügelt haben und sagen, nee, das ist unser Ersatzmann. Hätte ich auch besser gefunden, sage ich ganz ehrlich, weiß aber nicht, für was da den hätte holen müssen. Und ansonsten, ich bin sonst auf keinen gekommen und Flacco, ich sehe es nicht, ich fühle es nicht, weil die O-Line wird mit Flacco nicht besser sein. Hm. Was, ich glaube, ich habe es letzte Woche gesagt, der bewegt sich, da hat nur noch der Rollator vorne dran gefehlt, dass er vorne wegkommt. Der ist nicht beweglich, der kann dem Druck nicht ausweichen. Wenn es Jake Browning, den ich eigentlich für eine gute Nummer 2 halte, schon nicht hinbekommt, warum soll es dann Joe Flacco? Ich gebe ihm diesen Benefit of the Doubt, weil er natürlich erfahren ist. Wahrscheinlich gehe ich davon aus, wir nehmen jetzt Mittwochnachmittag auf, da ist noch nicht klar, wer startet. Wahrscheinlich kommt es noch während der Aufnahme oder kurz nach der Aufnahme. Ich gehe davon aus, dass es Flacco ist, ehrlich gesagt. Ja. Weil warum solltest du für ihn traden? Und natürlich hat er die Erfahrung zu sagen, hey, ich kann so ein Playbook schnell annehmen. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Komplizierteste. Das traue ich ihm schon zu, da sage ich auch, das kann hinhauen. Aber was erhoffen sich die Cincinnati Bengals? Was ist mit Burrow? Es soll immer schnell gehen, die Receiver finden, Laufspiel, ist Teil des Ganzen. Flacco, 2025 im Quick Game, kein Touchdown, 2 Interception, 4,4 Yards per Attempt, nur Cam Ward schlechter. Flacco bei Deep Balls, also wieder 20 oder mehr, ist er 3 von 13 für mickrige 94 Yards. Kein Touchdown, eine Interception.
Ja.
Also Browning hat bisher 8 Interceptions. Gino 9, das ist der schlimmste von allen. Flacco ist 6, die drittmeisten. Ich glaube nicht, dass mit Flacco besser wird im Vergleich zu Browning.
Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das laufen soll am Ende des Tages. Ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall startet. Und es war immer so, mein Lieblingsitaliener damals in Berlin hatte immer eine sehr, sehr große Auswahl, eine riesengroße Speisekarte. Richtig geil, hat alles super geschmeckt. An Tagen, wo viel los war, haben sie aber extra eine reduzierte Speisekarte gemacht und trotzdem war der Laden bumsvoll. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass die Bengals ihr Playcalling in der Offense mit Joe Flacco, vor allen Dingen im Passing Game, so weit runterschrumpfen werden müssen, auch wenn er Veteran ist, auch wenn er lange in der Liga ist, aber sie werden es klein halten müssen, um mit kurzer und mittellanger Distanz Higgins und Chase ins Spiel zu bekommen. Weil ich glaube, dass er akkurat genug sein kann, wenn die Offensive Line hält, wenn die Pocket hält. dann kann es ihnen was helfen. Aber ich glaube nicht, dass wir Wunderdinge erwarten dürfen. Das heißt, er kann sie, glaube ich, meiner Meinung nach schon im Spiel halten, mit den Voraussetzungen, die er da hat. Mehr aber nicht. Und ob dann da ein Sieg bei rumkommt, mag ich zu bezweifeln.
Aber überleg mal jetzt Flecko, wenn er jetzt am letzten Wochenende schon dabei gewesen wäre. Wie viele Interception hätte der geworfen? Auch 3?
Vielleicht eine weniger, aber das macht es ja auch nicht besser. Also keine Ahnung. Ja, ich habe schon ein bisschen noch mehr Vertrauen in diesen armen Flecko als in den armen Browning, weil da war mir das echt ein bisschen zu durcheinander im Vergleich zu vor 2 Jahren, als Browning ja schon mal Backup gespielt hat. Aber
lag das an Browning, oder sind es einfach diese O-Line, die einfach so bisch Punkt.
Ja, es liegt schon mit an der O-Line, aber da musst du halt als Veteran, wenn er es ein bisschen früher, schneller lesen kann, Flecko, vielleicht hilft es dann.
Aber die O-Line bei den Browns war tendenziell besser, hat das da schneller gecheckt? Ich habe es nicht gesehen.
Nee, das war, wie gesagt, deswegen sage ich.
Kein Chase und kein Higgins da, ist mir schon klar, logisch.
Ja, also deswegen sage ich, die müssen es runterfahren und schauen, dass diese Offensive Line hält und dann geht eigentlich nur über kurze Mitteldistanz was. Das ist mein Gefühl, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wir werden sehen, wie es da bei den Bengals weitergeht.
Also ich glaube, die Packers reiben sich schon die Hände, die werden Flecko ein paar Mal in den Boden reinzementieren, die kommen
sehr wahrscheinlich
wütend aus der Bye-Week raus, also puh.
Das kommt ja auch noch hinzu, dass das da kein leichter Gegner ist. Ich habe noch eine News, die gerade reingeflattert ist, bevor wir zu den Verletzungen kommen tatsächlich. Linebacker Jermaine Pratt, der ja entlassen worden ist, hat jetzt tatsächlich einen Einjahresvertrag bei den Indianapolis Colts unterschrieben. Er hatte wohl Interesse von 4 anderen Teams. Aber Jermaine Pratt wollte unbedingt mit Lou Anarumo wieder zusammenarbeiten, sein ehemaliger Defensive Coordinator bei den Bengals.
Okay, alles klar.
Das gut. Hat Tom Pelissero gerade eben kundgetan.
Dann schauen wir auf ein paar Verletzungen leider und starten mit der, die wahrscheinlich dem Team in dem Moment am meisten wehtut. Omarion Hampton bei den Chargers hat sich auch noch verletzt. Am Knöchel, wurde schon auf die IR-Liste gesetzt, wird also mindestens 4 Spiele fehlen. Najee Harris ja schon mit der ganz schlimmen Verletzung mit dem, was war es denn, Achillessehnenriss? Nicht Kreuzbandriss, Achillessehnenriss.
Achillessehne.
Das ist für die Chargers echt, da verlierst du jetzt die Spiele und verlierst beide Running Backs, Hassan Haskins und Kamani Vidal sind dann noch übrig. Haskins, ein Karrierestart bislang.
Ganz genau, und Vidal war ja mal so ein Dark Horse irgendwie auch in den Fantasy-Ligen, also falls ihr die schon mal euch noch holen wollt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Ein anderer Running Back tatsächlich mit Saison aus, ich habe es auch kommentiert, es war sehr bewegend, mit Tränen dann in die Kabine gegangen, Patriots Running Back Antonio Gibson hat sich das Kreuzband gerissen, also Saison aus, und das ist insofern erwähnenswert, weil er war eigentlich nur Running Back Nummer 3 hinter Ramondre Stevenson und hinter Trayvon Henderson, hat sich aber durch super Special Team Play als auch durch Schwächen der anderen beiden nach vorne gespielt und letzte Woche eben als Starter begonnen und da echt gar keinen schlechten Job gemacht. Jetzt allerdings die Verletzung tut ihm besonders weh, tut aber, glaube ich, auch den Patriots ein Stück weit weh, weil sie, glaube ich, mit Stevenson als Nummer 1 nicht ganz zufrieden sind.
Das ist tatsächlich spannend bei den Patriots, wer eigentlich Nummer 1 Running Back ist. Stevenson, der fummelt sich durch die Saison, bekommt dann doch wieder
2 Touchdowns.
Ein mitentscheidendes Play, was hat er? 2 Rushing Touchdowns gehabt. Also das ist ganz komisch. Henderson, den sehen sie noch nicht ganz so weit, das verstehe ich nicht hundertprozentig. Gut, die wissen es besser als ich, um Gottes Willen. Gibson.
Also ich glaube,
Stevenson wäre nächste Woche wieder Running Back 4 gewesen.
Lass mich lügen, ich habe es noch im Hinterkopf, gefährliches Halbwissen. Es waren, glaube ich, irgendwie 11 Läufe für 8 Yards und 2 Touchdowns. Also eine
lächerliche Deadline. Spencer Schrader, der Kicker bei den Colts, weil wir es mit denen gerade vorhin hatten, auch mit Saisons, der ist ja im Spiel dann, glaube ich, ausgefallen. Da haben sie dann eigentlich nicht mehr gekickt, sondern 2-Point-Conversions vollzogen, hat ausgereicht in Woche 5. Um einen Sieg nach Hause zu nehmen. Da war es dann ehrlich gesagt völlig egal, was sie mit den PATs oder mit den Kicks machen. Egal. Haben jetzt Michael Badgley geholt, der ja schon mal bei den Colts war, 2021, da 12 Spiele gemacht. Vor 2 Jahren war noch bei den Lions, bevor er sich dann selber verletzt hat und dann von Jake Bates zu Recht ausgestochen wurde, weil der seitdem ein Muster an Konstanz ist. Aber gut, der kennt die Facility, der ist ein solider Kicker, Michael Badgley.
Genau.
Spencer Schrader ist der bessere, aber Badgley ist jetzt, glaube ich, ein guter, schneller Ersatz.
Dann haben wir noch eine andere News von den Lions. Die beiden Cornerbacks, Terrence Arnold, der mit der Schulter, und DJ Reed mit Oberschenkel. Da wurde jetzt am Anfang der Woche von Head Coach Dan Campbell bestätigt, dass sie länger ausfallen werden. Wie lang genau, weiß man nicht, aber es ist wohl was Schwerwiegenderes. Kurz danach kann man aber schon wieder Berichte von US-Kollegen, dass es bei Terrence Arnold vielleicht gar nicht so schlimm ist. Also da gilt es einfach abzuwarten. Auf jeden Fall so oder so, die Secondary der Detroit Lions ist banged up aktuell.
Und dann kommen wir gleich zu einem Team, über das wir ausführlicher sprechen wollen. Die Baltimore Ravens haben nämlich auch einen Trade vollzogen. Da war ich echt ein bisschen erstaunt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Okay, macht's vielleicht sogar irgendwo Sinn oder doch nicht. Ihr Edge-Rusher Odafe Owe, der wurde zu den Chargers getradet, zusammen mit einem 2027er Siebtrunden-Pick und bekommen dafür den Safety, Aloy Gilman und einen Fünftrunden-Pick 2026. Und noch was passiert, dass sie sich CJ Gardner-Johnson, der von Texans entlassen wurde, in den Practice-Squad geholt haben, also ein Safety. Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst CJ Gardner-Johnson zeitlich eine Rolle spielt bei den vielen Ausfällen. Also zwei neue Safety, wenn man will. Aloy Gilman wird, denke ich, sicher dabei sein, da brauchen sie jemanden. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn Gardner-Johnson, wie sagst du immer so schön, am Sonntag auftribbelt.
Sag ich das?
Auftribbelt ist ein, Auftribbelt ein ist Lieblingswort von Flo Hauser, ja.
Wer jetzt bei uns im Podcast auftribbelt, ist auf jeden Fall ein Gast genau zu diesen Thematiken. Was
ja, warte mal, müssen wir noch ein bisschen sprechen über Owe.
Ach, Entschuldigung. Überrascht? Ja, ja.
Also ich ja, habe den...
Habe ich nicht kommen sehen. Nee, das war so, plötzlich kam da eine Meldung und dachte so, ah, okay, krass, warum das denn? Ist ja in seinem letzten Vertragsjahr, bevor ich jetzt euch gleich verrate, wer eigentlich zu Gast ist. Es ist nicht Owe, keine Sorge. Oder keine falsche Freuden. Im letzten Vertragsjahr geht auch, glaube ich, 8 Millionen gegen den Cap nochmal, die man sich da spart. Das ist aber, glaube ich, nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern du hast es ja, glaube ich, gerade schon ein bisschen angeschnitten, was sie damit machen wollen. Sie müssen irgendwas verändern. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als dieser Trade dann jetzt kam, ja, wir machen mal jetzt was. Und das ist, glaube ich, das, was uns am meisten finanziell oder auch vom Spieler her wehtut. Wobei der Owe jetzt gerade in der aktuellen Phase, in der man sich befindet, nicht schlecht wäre, im Roster zu haben, meiner Meinung nach. Aber zu 100% wissen wir immer nicht, was alles vorgefallen ist.
Ich meine, er war ein First-Round-Pick mal. Hat letztes Jahr echt gut performt, hat er 10-6 gehabt. Das war so eine typische Ravens-Saison, wo einer dann wieder zweistellig ist, wo man es gar nicht so unbedingt erwartet, beziehungsweise danach die Fakt, wie kam der auf 10, 11 oder sowas. War ein gutes Jahr. Dieses Jahr hat er, wie viele andere, noch gar nichts machen können. Wir haben als Team ja erst 6-6, also der Pass-Rush ist sehr, sehr mau. Es wird gleich auch nochmal Thema sein.
Ja.
Sie scheinen ihm auch so in der Run-Defense nicht hundertprozentig das zugetraut zu haben, da dann doch die wichtige Rolle zu sein, weil wohl keinen neuen Vertrag bekommen für viel Geld. Da wäre dieser Rookie-Contract, du hast ja gesagt, wäre ausgelaufen. Ja. Und vielleicht bei der Chargers-Seite, das finde ich fast noch ein Ticken spannender, weil Gilman war ja doch ein Roster-Spieler, der da verlässlich mit dabei war.
Absolut, ja.
Auf der anderen Seite, den Pass-Rush können die nämlich auch gebrauchen. Zumindest auf dem Papier ist ja Owe ein guter Pass-Rush, auch wenn er dieses Jahr noch nicht gezeigt hat. Die haben Toipolutu mit 27 Pressures. Die Nummer 2 ist ein Tackle, der Sean Hand mit 8 Pressures.
Mhm.
Also vielleicht kann der Owe tatsächlich ein bisschen mehr Pass-Rush bringen. Khalil Mack, der ja auch immer mal wieder Wehwehchen hat, aktuell ja immer noch raus ist. Ja. Von dem her, aus Chargers-Sicht, ich glaube, Gilman tut ihnen schon so ein bisschen weh. Aber Owe, wer weiß, vielleicht ist das dann auf lange Sicht sogar ein wichtiger Spieler für sie.
Kommt dann auch drauf an, was man dann eben in der Offseason macht. Stichwort Vertrag. Aber da haben sich offenbar beide Harbos was dabei gedacht. Beim ersten Harbo-Trade, ich glaube, ist es gleich der NFL-Geschichte, ich weiß es gar nicht. Aber es ist
kann ich dir nicht sagen, aber ja, kann gut sein.
So,
jetzt darfst du weitermachen, sorry.
Ja, wer jetzt bei uns auftribbelt, ist, schneiden da einfach nochmal an, als wäre es gar nicht, ist jemand, der sich mit den Baltimore Ravens perfekt auskennt. Denn sie begleitet die Baltimore Ravens Tag ein, Tag aus, ist bei den Trainings dabei, ist bei den Pressekonferenzen dabei, führt auch 4-Augen-Gespräche mal unter Umständen, interviewt die Leute dort. Die Rede ist von Gianna Hahn, die Journalistin ist dort und Beatwriterin, wie es bei uns dann immer so schön heißt, über den Baltimore Banner. Und die haben wir angefragt, ob sie mal Zeit hat, mit uns über diese Krise, kann man schon sagen.
Wir verstehen es nicht.
Bei den Baltimore Ravens zu sprechen, und genau das folgt jetzt. Okay, then, Gianna Hahn from the Baltimore Banner is with us right now. And Gianna, first of all, appreciate and thank you for your time. We want to talk about the Baltimore Ravens and the situation up there. And normally, you would say this is, for the first question, a pretty easy question. But for now in Baltimore, maybe not. How is the atmosphere in Baltimore right now regarding the Baltimore Ravens?
Yeah, so I haven't been back in locker room for this week, but I was in locker room after that last game. It is somber. It is quiet. Guys are looking for answers. It's kind of a now or never. Very, like, there's certainly an urgency here because this team, we thought they were going to go to, like, be a Super Bowl contender. And so things have fallen off the rails here.
Yeah, that's strange. Normally, beginning of October, we should talk, okay, they're ready for Super Bowl. This team is working well. Everything's fine. Now it's the complete different. The outlook is different. So many issues. Maybe I start different. What's working at the moment? Because there are so many issues. Is there something positive at the moment? Let's say that way.
That's such a good question. Well,
not really. It isn't.
I don't know. I mean, there's no aspect of the defense that's living up to the standard. I would have said the special teams, at least like the punting has been really good, but then there have been a lot of penalties on the punt return or on the punt coverage teams, and then they have to redo. This last game, they erased a 62-yard punt, and it was like a 30-something yard punt after the penalty. You know, they missed field goals. The pass game isn't great, even when Lamar is in there. The run game is not great, even when Lamar is not in there. I would say, like, maybe the only thing is, like, maybe the receivers are doing well. We just don't know it because they're not getting the ball. That might be more of an offensive line problem because they don't have time to find them. But, no, I mean, I don't think there's anything, at least from this last game, where they walked away feeling good about
it. That's crazy. That had been my Super Bowl team. And now we're talking about that issues. Unbelievable.
Yeah, I mean that's the expectation, as you mentioned, Jenna. Maybe also looking to Lamar especially, he had like phenomenal statistics, like MVP statistics. Do you have the feeling, because you're at the practices, you're in the locker room, that this is kind of like hiding the real problems of the Baltimore Ravens offense, so to say? Because if you put that away, it doesn't look that good.
Yeah, I think this offense is built around Lamar. Like, since they drafted him, they've drafted players that fit the idea they had to build an offense around Lamar, right? So then it was very confusing when they went out and got Cooper Rush, because they're finally investing in a backup quarterback. Because we've always said, okay, yeah, like, Super Bowl hopes are over if Lamar is done for the season, but let's say he's out for 2 or 3 games. You want to be able to win at least one of those with your backup. But Josh Johnson, maybe not quite as like successful as a starter as Cooper Rush, but a little bit more similar to Lamar. Tyler Huntley's a little more similar to Lamar. And then Cooper Rush, just, he's not known for being this scrambling, running, athletic quarterback. So you kind of have to switch up the whole offense without Lamar in there. And so when Lamar is in there, you know, maybe the O-line doesn't have to be quite as great because he can scramble, but that is how they built it, right? Is for them to kind of rely on him scrambling. The run game certainly opens up because you have these two guys, and now, you know, Derrick Henry is so good without Lamar, but if he doesn't have a good offensive line, now we're really seeing maybe the problems of the offensive line in, like, its in fullness without, as you said, like, Lamar hiding that. But, and then the receivers, maybe, I don't know that Cooper is quite that accurate, but like, maybe he could get them if there was a good line. It all comes back to, you know, the front, as we saw with the Eagles last year. You got to win in the trenches, and they're not winning in the trenches, which is also a little bit surprising because last year they did better than expectation, and they've only lost one guy since then, versus last year they've lost three guys. So kind of thought they would come back more cohesive unit. But yeah, as you guys said, we talked about, nothing's going on right now, but I think it starts up front.
Lamar isn't officially out when we're talking for Sunday against the Rams. Let's say he will be out, which is, I guess, the expectation for the weekend. Is there a chance that Tyler Huntley could take over for Cooper Rush? I would say Cooper Rush is the better quarterback, but not in that scheme. Mm-hmm. So is Tyler Huntley a real option?
They said they're not ruling anything out. I do think there's something to be said for the fact that Tyler Huntley got cut from the Browns. Like, the Browns situation, we know. So it might be a pretty big step down. But every question we asked on Monday, John Harbaugh just said there's, like, everything's on the table. I think there's some guys who have their jobs secure, like if Kyle Hamilton comes back, maybe Marlon Humphrey, but he said a lot of these guys have not earned the right to just, like, have their job and not have any competition for it. But I don't really know. Like, Tyler, as we said, might fit better, but I don't know if he actually is better.
Yeah, that's the big question. Yeah, for sure. But as you mentioned, when you're at least day in, day out with the guys, how is it mentally for guys like Mark Andrews, who had this bobbling interception going? Derrick Henry had like 3 fumbles. Cooper Rush, of course, his 3 interceptions. And as a head coach, it's also not that easy. how is the mentality right now? Okay, they are saying a lot is negative and we are just not planning to do something pretty much different, but we have to at least. It's kind of like pretty hard to describe how they are feeling right now. So how is the mentality inside of the locker room right now going into the next week with all these circumstances they have?
Yeah, I mean, I've seen Derrick Henry angry a bit, but he's usually pretty stoic. I've never seen him so sort of tumble. And he was kind of baffled, and so are all we, right? Because he's not a guy that would just lose focus. He's not a guy that would have bad technique. He's one of the highest standards of work ethic and professionalism that there is in this game. So at that time, he was pretty sad and pretty baffled, but he certainly seems to have fixed that problem. Mark Andrews is another guy that keeps it pretty inside himself, says basically just the coach speak type of stuff. But I know he took the Buffalo Bills drop pretty hard. So, and I'm sure he took this hard because that's just like the type of guy he is. But he also is one of those, like, let's just get back to work. I think they're the types of guys that like work their way out of it. That's more like the offensive side. The defensive side, again, they really look like they are searching for answers. They don't know what the answers are. They've spoken a lot about accountability, but like, if no one's being accountable, then how do you hold anyone accountable?
Yeah,
you know,
true.
I'm not saying that they're maybe not accountable so much as like if they're all playing poorly, right? Because I don't want to speak to whether they personally are like, oh, that's my fault, right? I think it's more like at the beginning of the season, they're saying if you don't play well, if you don't do what you're supposed to do, you're going to get benched. But if no one's doing what they're supposed to do, or no one's playing well, how do you hold them accountable, I should say. And then just leadership, like they're all injured. And maybe they can be helping in the meeting rooms. Maybe they can be helping out at practice when we don't see them, but they're not allowed to speak to the media, so we can't really hear from them what's actually going on. So that's why it's very hard to answer. Like, if Lamar's hurt, we can't hear from him. If Roquan, who's supposed to be the vocal leader of this defense, but now Kyle Hamilton's stepping up, both of them are injured, so we can't hear from them. So I know after this last locker room, after this last game, I wanted to speak to defensive players about, you know, fans are calling for the defensive coordinator's head. Like, why do they think he should or shouldn't have the job? The problem was it was all rookies or like first or second year players who've only ever had Zach Orr as their coordinator. So there were very few. It was like Brett Urban, who, you know, it came off the practice squad, love him to death, but like he is kind of riding this out. You know, he's at the tail end of his career to speak to me because he was like one of the only ones that actually has played for another coordinator before. And so you just can't teach experience. Like, you don't want to make too many excuses, but you can't teach experience. And that goes both on the field, but also in the locker room. So it's a tough one here right now.
We have to talk about the defense, but what you mentioned at the moment was leadership, the word leadership. Who are the leaders of this team? Of course, Derrick Henry, Andrews, Amon, maybe the inside guys. Would it be, of course, there are many injured people. Roquan Smith, is he a loud guy who's shouting out something if something wrong? Is Lamar that kind of guy? I mean, we know him from the TV, but is he in real life? Is he a leader, a real leader, like Patrick Mahomes probably is?
Yeah, so I know on the offense, Mark Andrews is that guy. He is, like I said, very self-contained, like, and very stoic a lot of times. But from what I hear, he is going to be the guy on the sidelines. It's like, come on, like, things aren't going well. Let's get this together. But Tyler Linderbaum also. The problem is Tyler's a little bit younger. He's still on his rookie contract, but he's just so critical because he's a center. So everything comes through him. And I know that he's a guy who usually keeps it together. And I think Derek and DeAndre Hopkins, at least, like, they're newer. So maybe you don't think of that because they just came in for a year or two. But they at least, like, set a standard. And they can bring in that knowledge from organizations, whereas a lot of these guys have only ever been here. Lamar is more like, he's not so much a hype guy, but he's a very more like business minded type leader. Mm-hmm. Like, just put your head down, like, okay, guys, next one, like, we got this. Mm-hmm. But he's not going to be your like hype rah rah guy. Roquan is the guy on the defense who's like breaking down the huddle, I know within like linebacker's room, he'll take him out to dinner to kind of build that bond. But it is very interesting because he was always a guy that also spoke to us, right? Like part of being a leader is being accountable to the fans, and being accountable to the fans, you do that through speaking to the media, and also shields your young guys, right? Like you're not sending your rookie out there to speak for the entire team. Well, he hasn't been around this year, so I don't know if something's going on, but I mean, in previous years, he's been like, you guys are doing your job, like, let me help you. And now he's hasn't been easy to run down. So that's very interesting. And that's why we see Kyle Hamilton taking that step. But Kyle Hamilton isn't that rah-rah guy in the way Roquan is. Like, he's not going to be in there, like, yelling crazy things in the huddle. But he is that, like, very intelligent guy. I always joke that the Baltimore banner couldn't be bigger Kyle Hamilton fans. But he's just like so smart. He is quite literally Mensa certified, so he's a certified genius. So I think he understands that he has to play the game, and he's got the actual talent to back it up. And so he started to be the guy that is always there, always taking accountability for the rest of the defense, speaking for the defense. But again, he's so like always, he's like a cool as a cucumber. Like you don't often see him like getting really fired up. So maybe he's the balance to.
Yeah, there aren't the let's say leaders, maybe the wrong word, the loud leaders, because of course, is Derrick Henry, Hopkins with so much experience, Lamar, they are kind of leaders, but that loud leaders, I would only say from my expression from outside, is Roquan
like
Smith.
Roquan.
Yeah, exactly.
Yeah.
I mean, you have guys who are going to mouth off, but like, not necessarily in a leadership way. Like you're going to see, I don't know, Marlon Humphrey talking smack. But I don't know. Marlon's an interesting one.
Yeah, like, for sure.
Yeah, if you've watched any of his content. That's the thing. It's like Roquan is the guy breaking down the huddle, but then he's not the guy right now speaking for the team. Mm-hmm. So maybe they all take different roles, but it has been a very weird kind of progression in this locker room from when I got here 2 years ago. Just it being a little bit more obvious who was kind of those type of guys. So, yeah, it's been, I mean, also winning covers up a lot and losing reveals a lot. So
yeah, of course. Yeah. And as Christoph mentioned before, it's like the expectations everybody had. I mean, at least the Ravens themselves, of course, going into the season, and maybe also to come back on the defense on field, because is it maybe also that easy to say, okay, we have a lot of injuries, the 6 highest paid players are missing on both sides of the ball, and you had like the rookies, as you mentioned, also Teddy Buchanan as a play caller on field. And is this a big problem, or is it something John Harbaugh is looking right now and says, okay, we need to change something in defense because the points they allowed, it's huge. It's a huge thing going on. And of course, you cannot maybe put all the pressure now on the rookies as a play caller. I mean, he did had good games, of course, but now the pressure is even going more up. I mean, everybody, the media is talking about these circumstances right now. Is it that easy to say, okay, we're just waiting a few weeks, it's because of the injuries, and then we keep going forward with this season?
Well, I think the injuries are a legitimate excuse, and like people don't want to hear it, but I don't know. It's not Teddy Buchanan's fault that maybe they drafted him thinking he might be a starter next year, but now he has to be a starter this year. You know, it's not Malachi's fault.
And an important one,
Yeah, that they drafted him thinking he would get some of the starting snaps with Kyle Hamilton and Darius Washington, and now he has to do all of them. Like, it's not their fault that they're getting thrust into these positions that weren't necessarily planned for. That's not who they thought they were going to be. But also, we can't let that hide the fact that they also were playing really poorly when they had all their Pro Bowlers in there. Like, I think they played well for, well, the offense played well for 3 quarters of the season against Buffalo.
Exactly,
But even then, I mean, they were struggling to get off the field against Josh Allen. And at that time, it's like, okay, Josh Allen. And it was like, okay, it's Patrick Mahomes. Okay, it's this Lions awesome offense. But the schedule does ease up, and those are the guys that you're going to have to beat to make it to the Super Bowl. So I don't think that's a good excuse. And especially when, you know, you prepared all offseason thinking about Buffalo. But I mean, they clearly do think there needs to be change because they went and traded Odafe Owe. And so we were trying to evaluate, like, is this a punting on the season or is this a, like, trying to fix things? And so the guy they got is also on expiring contract, which means they're probably not punting on the season. We were guessing maybe the answer they're looking for is if they get Kyle Hamilton back. They brought in a safety, right? But they need help on the pass rush. Well, Kyle Hamilton's like the only guy that's doing well at everything right now. So if they bring in another safety to play besides Malachi, maybe they'll move Kyle Hamilton up to the slot and he can help in the run defense. He can help in the pass rush and he can help in the secondary and it'll be easier for him to convey calls. I don't really know. One thing that I think everyone needs to think about that maybe is not the fun part to think about is the salary. Nnamdi Madubuike has like the third or fourth highest and there's no cap relief in the NFL if your player is out for the season, if he was on the initial 53-man roster. So they can't truly trade for one of those, like, really big-name players, like a pass rusher or something. One, because everyone wants pass rusher, so it's not that easy. But two, that means that they're going to charge a premium, they're going to have a good contract, and you only have so much cap space. And I don't know where else you can stand out because everything is kind of right now. Like, they do need a change, but, like, what options do they have right now, right? Mm-hmm. So, because they clearly decided Teddy was better than what their other options. So, I don't think, like, changing it up with him. I think all they can really hope is that when they get these guys back, all the Pro Bowlers have been, like, sitting on the sidelines getting really angry about how the season's going, and they're going to come back fired up, and maybe that will fix some stuff. I don't think all hope is lost, but... it's certainly close to me.
Exactly. But it's not just only the season. It's also a long-term thing going on because it is, when you're looking at the roster and if everybody is healthy, the one big contender in the AFC, or at least one of three, so to say. And of course, the frustration is then going on because it's long-term thing going on as well for the next season, maybe. And is there a frustration regarding John Harbaugh? How is he going around right now at the facility when you're there for the media talks and stuff?
Is there a possibility that he could be fired if they're going 1-5, 1-6, 1-7? I don't know. I don't want to talk about it, to be honest. But is it realistic?
Not in season. I don't think Steve Bisciotti is that type of guy. I was noticing this last year before they kind of turned things around. Everyone in Baltimore is calling for John Harbaugh's head. It takes one loss for them to call for John Harbaugh's head. Yeah. But within the building, last year that never felt like a possibility. No one's talking about it. Anyone that you talk to within the facility, like, that's not going to happen. I think people don't understand just how close Steve Bisciotti and John Harbaugh is. Like, Steve Bisciotti has taken a step back from the limelight and everything. I mean, he doesn't even speak at owners' meetings anymore. And so John has kind of become not only the face of the franchise, but it feels like he's, like, almost in charge of a lot of things. I'm saying that uneducated, like, I don't know exactly what's going on, but it does feel like, you know, he is the Ravens, like, he's a representative of the Ravens, and it wouldn't be so easy to just move on from him. Maybe if they miss playoffs, like, maybe. I think they'll give him time to, one, fix things, to see if it's, like, I think they would fire Zach Orr before they would fire John Harbaugh. But even then, like, John Harbaugh has only, like, the last time he fired someone, a coordinator in season, was in 2012, so over a decade ago. This isn't, like, an organization that likes to be hasty. And so maybe there is some, like, feeling in the building that it is time to move on. But at the upper levels, it doesn't seem like there's that feeling, which is so funny because all the comments are, like, fire John Harbaugh, fire Zach Orr. But, I mean, he's just moving, like, business like usual. He's been at this too long. He's been on the hot seat too many times. Like, he is that mentality of, like, one game at a time. Maybe he's a little bit more somber after games because he's not, like, winning. But he's not acting like he's on the hot seat. He's giving the typical, like, we're going to turn over every stone. We're not rolling anything out. Everything's on the table. So he's saying the things. But I do think he seems like he feels pretty secure, and I feel like he's pretty secure, at least till the end of the season.
Do we have the feeling that the playoffs, and maybe more, is still possible? I just opened the schedule. Now the Rams for sure on Sunday. at the moment, you have to say you're going to lose that that game.
Yes. Mm.
Then it's bye week. And afterwards, what you mentioned, it's become a little bit easier. They're playing the Bears. They're playing in Miami. They're playing in Minnesota. They're playing in Cleveland. Okay, a lot of away games, but beatable opponents, the New York Jets, Cincinnati, Pittsburgh at home. That's the stretch of the next games after the bye week. So that don't sounds too hard, to be honest. If this team is fully recovered, is back in, let's say, normal shape in the first three quarters against Buffalo, they looked like the next Super Bowl champion. So is there still hope, or do we say, okay, that's it this season?
There's definitely so. How crazy is that? That that's an easy schedule when the AFC North used to be like so fearsome, right? Like it's like a joke right now because what Aaron Rodgers and his like, I don't even want to associate Aaron Rodgers and the Steelers, but Aaron Rodgers is at the top of the division. Like, what is going on? I mean, Cincinnati without crazy, Joe Burrow is falling apart. Don't even need to get started on Cleveland. So, like, yeah, there's 100% a chance. Even though after watching that Texans game, I was sitting there and I was asking people, I was like, legitimate, not sarcastic, legitimate question. Who can these Ravens be playing this way? I don't know. They got two stops in the past two games and one was to a backup quarterback and one was kind of in garbage time. I don't know who they could be, but they take this bye, they get some guys back, they turn things around, make whatever adjustments they need to make. Then yeah, they could come out strong out of the gates. And I mean, right, assuming they lose to the Rams, as we're all assuming, if they went out, they're still 12-5. Like, that's a playoff team. So it, as Malachi told me, he learned the difference between college and NFL is there's no like committee being like, oh, shrink the schedule. Like, you might have beat this Big Ten team, but you lost to this like Mountain West, you know, like, and they're like, oh, how does that balance out? No, it's just like a loss is a loss and a win is a win. So even if they beat all these bad teams, their record's still going to be good. So it's so crazy for me to sit here and say, like, yeah, the playoffs are still a possibility, but mathematically they are.
Yeah, yeah.
Sure. Yeah. Pretty much that's it, yeah. Because we will see how they're gonna react. Maybe the last question is because it would be easy to say like, what do you think they have to change, or what is the biggest thing they have to change? But there are a lot. Like I was commentating the Houston Baltimore game, and it looked like the defense is not tackling at all. There was a scramble from CJ Stroud. There was runs from Nick Chubb, who was not good in the first 2-3 weeks. And in the offense, we also talked about that. So what is your feeling during practice or talking with the guys after the practice, maybe as a last question, what are they focusing the most on with all these problems they have right now?
Winning. Yeah, they say just fundamentals.
Sure.
Like, I am so sick of hearing this, and I'm sure fans are too, but also, like, I don't know what else they say, but they keep, in their defense of their coordinators, like, the game plan is good, they're in the right spots, they just aren't executing well. And I do think from a game plan perspective, from a Zach Orr perspective, maybe he could stand to simplify things a little bit, especially while it's rookies. Like, once you get a Kyle Hamilton row, like, guys who know how to run all the crazy things that he throws in there, then you can maybe put those back in. But while it's the defense, maybe simplify it. Because as John Harbaugh said, some of these mistakes that are happening in a normal situation could get covered up. But because they have so many young guys, like, everyone has to be perfect. Because if one guy messes up, the other ones aren't quite there yet to cover up for them. So I think it's like simplifying things, going back to the basics. And as you mentioned, like, just tackle, you know, just get off your block or sustain your block. Yeah. Or, you know, I've seen a few guys on the offensive side just like getting knocked over. And they're saying it's not a physicality problem, but they also have really good strength and conditioning staff. Like, so figure it out. I don't know. It's just the basics. And I hate hearing that because they're just like execution, because it's just that word that covers it all up. But at the same time, it's so true. Like, they just need to execute.
If it would be that easy, you know, just execute, right? then everything is gone. Yeah, that's always the answer.
111 so many times.
Yeah.
I know all the cliches.
Yeah. Execution is the most hated word during halftime interviews.
Yeah.
Before halftime or after halftime, we have to do the better execution. We have to execute the better. Oh, come on.
Yeah.
But
yeah.
It sounds strange, but for the Ravens, that would help to execute their plays. That would help. It sounds stupid, but it is.
Would be helpful. You see them get their arms around guys and then they just don't bring them down.
Yeah, like, exactly.
You're there. You just have to actually make the tackle.
Yeah, definitely. But the execution of this talk was pretty nice. Thank you very much, Gianna. Appreciated your time. We will stay in contact and we will see what the Ravens are doing during the season. Maybe we are coming back to you later in this NFL season. So thank you very much.
Of course. Happy to chat.
Game of the Week.
Wir kommen gleich zu unserem Game of the Week. Nur ganz kurz noch zu den Ravens dazu. Würd's dich wundern, Flo, wenn die trotzdem in die Playoffs kommen und zwar über die Division? Weil was haben wir vor der Saison gesagt, wie gut diese AFC North ist? Weil ich glaube immer noch, dass, also ich glaube nicht, dass sie so reinkommen über den Wildcard-Spot. Aber ich glaube, dass wir aus AFC South so ein bisschen was, AFC North so ein bisschen was diese AFC South machen können. Dass da unter Umständen einer weiterkommt, der Division-Sieger, und da reicht auch ein Rekord, der vielleicht nicht so brutal überragend ist. Würde mich nicht komplett wundern.
So 8-9 Siege, ne? Kann ich mir vorstellen, ja.
Also 9 sollten sie im besten Falle sein, aber mit dem,
aber
wenn sie wieder fit sind. Also deswegen
die Ravens. Was die anderen machen, reichen vielleicht 8 oder 9. Hatten wir auch schon mal in der NFC South das Schneckenrennen, ne? Also
aber Steelers vorne bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. Die Bengals, da haben wir gerade auch schon gesprochen, die haben ganz andere Probleme.
Ja.
Und die Browns waren jetzt kein Playoff-Team. Von daher, Baltimore, bei allen Problemen, die wir jetzt auch gerade gehört haben, und wir hätten, glaube ich, noch eine halbe Stunde reden können.
Oh ja.
Ganz aus, selbst mit der Niederlage am Sonntag, würde ich sie nicht ganz rausschreiben aus dem Playoff-Rennen.
Ja, da bin ich bei dir. Also, nach der Bye Week wissen wir dann, glaube ich, mehr. Und ich meine, die Bengals und Browns können wir rausnehmen, wie du sagst. Und dann muss man schauen, was da passiert. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja.
Ist mir nämlich letztes Mal gekommen, als ich auf die Standings geschaut habe und mir dachte, das könnte der Rettungsanker für die Ravens sein.
Ja. Schauen wir mal. Aber ich habe es ja gerade gesagt schon, das Schneckenrennen gab es ja schon mal im Süden und zwar in der NFC. Und das ist ja auch Teil unseres Game of the Weeks, denn unser Game of the Week ist kein geringeres als die Tampa Bay Buccaneers gegen die San Francisco 49ers. Und ich weiß gar nicht, mit was wir anfangen wollen, ob ich mir ein Thema aussuchen darf, mit dem wir anfangen.
Machst du gerne, ja.
Ich kann nur eins sagen, Baker Mayfield ist, wenn er so weitermacht, ganz klarer MVP-Kandidat.
Ja.
Baker Mayfield hat 10 Touchdowns, eine Interception. Das ist zweitbester Wert in der Touchdown-Interception-Ratio.
Kleiner Partypooper aus den ersten beiden Wochen ist so ein bisschen Glück rausgegangen, dass er eine Interception hat.
Ist doch
so
egal. Ehrlich, sie haben 4 Spiele also mit Game-Winning Drive gewonnen. Ja, aber also, weil du mit Zahlen kommst,
wenn er da, weiß ich nicht, 4 Interceptions hat, dürfte man sich auch nicht beschweren. Und trotzdem bin ich bei dir. Der spielt brutal. Also es ist eine Show.
Da will ich einmal mit was Positivem anfangen,
Und dann, nicht hier.
Darüber reden wir gleich. 4 der 5 Spiele Game-Winning Drive, das ist auch, gab's erstmals. Darf man nicht ad acta legen. Also man muss sagen, er hat seit 2024 hat nur Lamar Jackson mehr Passing-Touchdowns. Er hat mehr als 8 Passing-Touchdowns, weniger als 2 Interceptions, der einzige Quarterback, der das hat in dieser NFL-Saison.
Müsste halt 3-4 mehr Interceptions aus Woche 1 und 2 haben in deiner Zahlerei.
Aber einfach, was er da letzte Woche gezeigt hat in diesem sehr, sehr unterhaltsamen Spiel. Ich habe es mir extra nochmal hier aufgemacht. 87,9 Completion Percentage, nur 4 Incompletions, 379 Passing Yards, 11,5 Passing Yards pro Attempt. Das ist immer klar mehr als ein First Down, 134er Rating gegen die Seahawks. Der Typ, und das haben wir die letzten Jahre schon immer gesagt, mit dieser Offense macht total Spaß. Auf Ibuka, jetzt ist Mike Evans weg. Egal. Sie gewinnen das Ding trotzdem. Baker Mayfield gefällt mir richtig, richtig gut. Und warum sage ich das? Weil mir das in die Timeline gespielt worden ist. Rich Eisen hat in seiner Show das auch nochmal ganz klar unterstrichen und gesagt, Baker Mayfield hat einen fetten Vertrag verdient, nach all dem, was er durchgemacht hat. Ohne ihn würden die Bucks ganz anders dastehen, auch wenn er turnover-worthy plays hatte. Sie sind nicht passiert. Er hat Game-Winning Drives geleitet und das zu 4 Siegen umgemünzt. Ob das Glück immer so weitergeht, gerade jetzt gegen die 49ers, muss man sehen. Aber das wollte ich eingangs nochmal gesagt haben. Baker Mayfield ist MVP-Kandidat. Und dann können wir jetzt über die Matchups sprechen.
Also ich bin halt auf Krawall gebissen, weil du sagst, bei allem, was er durchmachen musste, ja, das stimmt sportlich gesehen, der Dude hat 131 Millionen bislang verdient. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, dass er ein paar Mal von Teams vielleicht nicht hundertprozentig fair behandelt wurde. Nein, kleiner Spaß, ich weiß, was du meinst. Aus sportlicher Sicht hat er echt einiges mitmachen können. Und Ich sag's ganz ehrlich, Tampa steht schon wieder für Spielspaß und Spannung. Da gab's
genau.
mal was.
Genau. Es gab tatsächlich an der Stelle, muss ich mal sagen, es gibt einen Verein bei mir in der Heimat, eigentlich Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Es gab immer in der Jugend, hat man immer so Sprüche gemacht nach dem Spiel. So, ne? Das heißt, man hat sich dahingestellt nach dem Fußballspiel.
Nach dem Spiel, immer, nicht vor dem Spiel.
Ich weiß nicht, ob davor oder danach, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, so lange
Wir
her.
Begrüßen unsere Gäste mit einem dreifachen,
genau.
weiß ich
ja,
nicht,
ja,
oder
ja,
so.
Genau, genau.
Das war
genau.
doch immer vor dem Spiel, oder?
Und es gab einen Verein, schöne Grüße nach Berlin-Reinickendorf, der erste FC Lübars. Und der Spruch ging immer, der erste FC Lübars.
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 L-U-B-A-R-S. Nee, Lübars. Mhm. Und es ging immer, Sport spielt Spaß, erste FC Lübars. Sport spielt Spaß, erste FC Lübars. Und genau das sind die Tampa Bay Buccaneers. Also, liebe Bucks, falls ihr zuhört, liebe Bucks Deutschland, vielleicht etabliert ihr das mal im Huddle. Spaß beiseite. Ich bin da total bei dir. Was haben wir denn? Bucky Irving ist ausgefallen. Rashad White. Geiles Spiel. Was da los? Baker Mayfield nur 4 Incompletions. Das Play-Calling ist super, die Catches sind großartig. Diese Offense macht einfach richtig Laune. Das ist richtig, richtig cool.
Ich muss gerade lachen mit diesem Geschrei in der Jugend. Das hatten wir auch in der E-Jugend. Da haben wir versucht, da waren wir ganz weit vorne, haben wir nämlich versucht, das zu kommerzialisieren. Da war diese, wir begrüßen unsere Gäste mit einem dreifachen Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, heu, heu, keine Ahnung, was es war. Und da gab es eine Firma, die heißt Früchte Frick. Da sind wir mit einem Spielerbus immer vorbeigefahren mit einem dreifachen Früchte Frick, aber sie sind nie auf uns zugekommen, um uns zu bezahlen. Ja. Schade. Aber Früchte Frick, falls ihr den Podcast braucht, den ihr sponsern wollt.
Genau, wir suchen noch für Kategorien Sponsoren, Namensgeber. Gerne.
Wir können gerne mit 3 Sponsoren so einen Podcast aufmachen. Nee, Spaß beiseite. Ja, Baker Mayfield und auch die Seahawks letzte Woche, muss man dazu sagen.
Ja.
Das war ein Duo. Ich glaube, es wird dieses Jahr kein besseres Spiel mehr geben. Ich glaube, Franz Büchner wird immer noch weil das in der Endzone kommentiert hat, mit einem freudestrahlenden Gesicht durch München laufen, weil es war ein brutales Footballspiel. Ja. Und das erwarte ich mir heute auch heute sage ich schon. Mein Gott, was habe ich denn heute mit meinen Tagen? Am Sonntag erhoffe ich mir das auch, 22.25 Uhr, weil es wird ein anderes Spiel sein gegen die Niners, aber ich glaube genauso hochklassig.
Ja.
Weil San Francisco mag es auch knapp. Die haben auch 5 Spiele, 5 One-Score-Games. Das ist nicht nur Tampa, sondern auch San Francisco.
Ja, und ich muss ja auch dazu sagen, und da können wir mal auch die Brücke zum anderen Gegner, wenn wir jetzt mal Offense und Offense machen, jetzt nicht direkt vielleicht ein Matchup, sondern ich bin schon beeindruckt, was die 49ers Offense in diesem Kyle Shanahan-Scheme da uns zeigt. Wir dürfen nicht vergessen, wenn er letzte Woche alles raus war. Pearsall verletzt, Jennings verletzt, Brock Purdy verletzt, Kittle verletzt. Und trotzdem sah das für mich mit einem Kendrick Bourne, der plötzlich wieder in dieser Liga auftribbelt, da haben wir wieder das Wort, und total stark spielt. Also dieses Play-Calling rein im Passing-Game fand ich so sensationell gut, fast schon, sie haben sich natürlich auch First Downs erarbeiten müssen, aber das war insgesamt schon sehr, sehr ansehnlich, muss ich sagen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das dann gegen die Bucks wird oder anders formuliert, bevor wir irgendwie ein Matchup mal herausstellen, was für uns beide wichtig ist. Ich bin gespannt, welche Offense rein im Passing-Game effektiver sein wird, krasser sein wird, weil sie ist beide sich dann nicht viel nehmen aktuell.
Das wird für mich das Entscheidende sein, das Duell hier, Tampa gegen Niners, wird in der Luft oder durch die Luft entschieden.
Ja.
Das ist die Nummer 1 Offense San Francisco gegen die Nummer 6 Offense Tampa, was das anbelangt. Und bedenken wir, dass Purdy raus ist und Mac Jones einen super Job macht. Beide haben bisher eher die Stärken im Passspiel statt im Laufspiel, auch wenn McCaffrey der fit ist, aber eigentlich wird er de facto als Receiver eingesetzt. Bucky Irving bei den Bucks hast du schon angesprochen, stimmt, der ist jetzt immer noch questionable, können wir jetzt heute schwer sagen, ob er dabei ist. Jennings Pearsall auf der anderen Seite wird natürlich das Passspiel dann nochmal besser machen. Die waren mit ein Grund, warum sie Nummer 1 nach Yards sind im Passing Game. Rashad White hat das eigentlich ganz gut gemacht als Ersatzmann, ist aber auch eher so ein Receiving Back wie CMC. Deswegen für mich wird das in der Luft entschieden. Und ich glaube auch, dass für Christian McCaffrey das ein gutes Matchup sein könnte, ist mein Gefühl.
Rein als Receiving Back dann? Oder
als Receiving
oder generell?
Back vor allem, genau.
Ja.
Also Tampa lässt die drittmeisten Receiving Yards von Running Backs zu. Nur Dallas und Seattle, wie passend letzte Woche, sind noch anfälliger, was das anbelangt. Und CMC und die Niners haben ja zum Beispiel, um den Quervergleich zu ziehen, gegen die Seahawks schon gespielt in Woche 1. Da war 9 von 10, also 9 Catches bei 10 Targets, 73 Yards. Mhm. Der hat in dieser Saison schon fast 400 Receiving Yards, ist glasklar die Nummer 1 unter den Running Backs. Die Nummer 2, Bijan, okay, mit einem Spiel weniger, die hatten schon Bye Week, hat über 100 Receiving Yards weniger. Das hätte er jetzt auch nicht aufgeholt in dem einen Spiel. Also Christian McCaffrey als Receiver ist krank. Das hängt natürlich auch mit den Ausfällen zusammen. Aber ich erwarte wieder, egal ob Purdy oder Mac Jones, viele Pässe auf Christian McCaffrey.
Und das ist, finde ich, auch eins der wichtigsten Dinge, die man beobachten muss. Denn ich habe, wenn man mal zurückgeht auf die letzte Woche, erwartet mit diesen Ausfällen rein im Passing-Game bei den 49ers, dass genau das ja noch mehr forciert wird. Es wurde auch forciert, aber nicht so krass, wie ich es persönlich, glaube ich, erwartet habe. Also diese Christian McCaffrey Receiving Back.
Dass er als Receiver eingesetzt.
Ja, genau. Ja. Mhm. Schon, ja, aber nicht, also nicht so krass, wie ich erwartet habe. Und dann haben sie ja ganz oft die Mitte aufgemacht mit Bourne. Der hat ja am Anfang noch ein bisschen gestruggelt, aber danach hat er ja ein Spiel des Lebens gehabt. Und da bin ich gespannt, wie das gegen die Bucks laufen kann, denn die Bucks sind da eigentlich, ich sag mal, ein bisschen effektiver als andere Teams, die über die Mitte Gamers zulassen. Vielleicht habt ihr es die letzten 3 Jahre mitbekommen, das ist irgendwie so immer ein bisschen meine Lieblingsstatistik. Was geht in der Mitte auf, was können die Titans zeigen? Da haben wir ja auch letzte Saison mal mit Kate Arden, dem Titan der Bucks, mal gesprochen. Aber da sind sie mit der Linebacker-Unit sogar stellenweise ganz gut auf, oder nicht stellenweise, das, ganz gut aufgestellt. Da bin ich gespannt, wenn es die Bucks-Defense schafft, das Mac Jones wegzunehmen, über die Mitte oder auch im Slot. Die Herrschaften, egal wer dann am Ende des Tages spielt, aktuell wissen wir es nicht, wie Christoph sagt, wenn sie das schaffen, ihn wegzunehmen, wie wichtig dann Christian McCaffrey wird und sich dann die Frage stellt, es ist ja dann immer ein Zahnrad, wenn ich schaffe, das wegzunehmen, wie sehr kann ich diesen Christian McCaffrey so unter Druck setzen oder von mir aus auch schon im Step davor Mac Jones oder den Quarterback so pressuren, dass auch dieses Running Back Screen oder Running Back Angle, wenn er ganz normal im Passing Game mit aufgestellt wird, auch eindämmen. Also das ist für mich tatsächlich auch mit das wichtigste Matchup.
Ja, und ich glaube, dass CMC, also nicht nur er, aber vielleicht kommt Kittle zurück. Das soll zwar ein Longshot sein, laut Shanahan, aber der könnte ja zurückkommen von IR. Ich rechne ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht mit ihm. Trotzdem sollte man nicht komplett überrascht sein, wenn er dann am Sonntag mit dabei wäre. Aber ich glaube, dass Lavonte David bei den Bucks, Linebacker und Siwusie Dennis Probleme bekommen werden mit McCaffrey. Ist einfach so mein Empfinden. Ich weiß nicht warum. Die haben zusammen 29 von 33 Pässe, wo sie angeworfen wurden, haben sie 29 dann auch dem Gegner quasi gestattet für 360 Yards und 4 Touchdowns. Ja. Und McCaffrey in der Form, habe ich fast ein bisschen Angst drum, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und das schließt genau daran an, was ich gerade gesagt habe, wenn nämlich dann auf der anderen Seite die Niners genau das hinbekommen aus dem Slot und über die Mitte. Dann musst du als Bucks-Defense eben diese Balance finden. Was ist für mich jetzt wichtig? Was mache ich wie? Und dann kommen nämlich genau wieder so eine Zahlen, die du gerade vorgetragen hast, zustande. Also
und natürlich sind es nicht nur die beiden Linebacker, um Gottes Willen, aber ich glaube zum Beispiel auch ein Zion McCollum wird böse attackiert werden von Mac Jones oder Purdy. Ist mir eigentlich dann wurscht, wer es von beiden ist. Deswegen, vom Gefühl her, hat da San Francisco ein ganz gutes Matchup, meines Erachtens.
Mhm. Ja. Also das gilt es auf jeden Fall zu beobachten. Auf der anderen Seite, glaube ich, zu der Niners Defense gilt eigentlich Ähnliches, denn dass Baker Mayfield mit dieser Offense mit Rashad White den Ball sehr, sehr gut verteilt, das haben wir jetzt ja gesehen und auch schon ausgiebig kurz gesagt, da brauche ich gar keine Statistik mehr
heranziehen. Wie willst du denn, ganz ehrlich, wie willst du im Moment, und lustig, dass man das mal sagt, aber wie willst du im Moment Baker Mayfield stoppen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man muss ja auch sagen, am Anfang der Saison waren die O-Line, 3 der 5 Starter waren verletzt, die waren unterschiedlich mal raus.
Jetzt ist Tristan Wirfs vor allem wieder mit dabei,
Genau, die kommen jetzt wieder oder die kamen jetzt auch wieder. Das hat man dann auch gemerkt. Ist eine schwierige Frage, weil ich musste ehrlich sagen, aus der letzten Woche in dem Spiel gegen die Seahawks habe ich da auch keinen Schluss.
Ja,
weil das war von beiden Seiten einfach gut.
Perfekter Football.
Genau, keiner haben irgendwie Fehler gemacht. Deswegen werden brauchen wir nicht uns wiederholen, die Themen, die wir gerade angesprochen haben, wohl das Wichtigste sein. Wie man ihn stoppen kann, ist ganz klar. Man könnte jetzt sagen, wie wir es auch vorhin gehört haben von den Ravens, sie müssen besser executen, ja, und sie müssen Pressure auf den Quarterback bringen. Aber das wird am Ende des Tages nicht reichen, wenn und nur dann, wenn die Bucks ihr Playcalling so beibehalten, wie sie es gerade tun. Also wenn sie sich nicht irgendwie auf irgendwelche Schwächen einschießen von den Niners, sondern wenn sie ihr Playcalling so balanciert beibehalten, wie sie es jetzt tun und auch ein Rashad White dann dementsprechend wieder so eingesetzt wird. Wenn sie das nicht tun und ein bisschen eindimensionaler werden, das ist immer so ein ganz harter Begriff, aber am Ende des Tages ist es das.
Ist eigentlich zu erwarten mit einem White, der ist gut gemeint, mit einem Ekbuka, der grandios spielt, mit einem Godwin, der peu à peu da besser reinkommt. Mike Evans wird wahrscheinlich noch raus sein, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich vermute mal ganz schwer, dass der nicht mit dabei sein wird. Ja, das wird echt spannend sein, wie du auf Mayfield Druck hinbekommst. Die haben nicht mal 28% Pressure Rate, die sind Platz 28. Da kommt natürlich dazu, dass Nick Bosa fehlt. Ich habe extra mal nachgeschaut, der ist seit Woche 4 raus.
Ja.
Ohne Bosa hatten sie gegen Jacksonville 19% Pressure Rate, gegen die Rams jetzt 21%. Davor mit Bosa zumindest über 30% jeweils.
Ja.
Und Stafford, falls du dich erinnerst, ist zwar auch schon wieder eine Weile her, Thursday Night Football, also wenn der keinen Druck bekommen hat, war es quasi geschehen. Da hat auch 3 Touchdowns geworfen.
Ja.
Und das kann Baker Mayfield in der Form ohne Probleme auch. Da ist für mich die einzige Chance und bei dem bin ich, war ich letztes Jahr schon Fan, als er bei den Jets völlig enttäuscht hat, Bryce Huff.
Mhm.
Sie müssen, und das hast du gerade gesagt, war ein wichtiger Punkt mit der O-Line. Links mit Wirfs geht nichts mehr. Der ist wieder da und hoffentlich bleibt er auch da.
Ja.
Auf der rechten Seite die O-Line mit Luke Haggard und mit Charlie Heck sind sie angreifbar. Das ist einfach so. Das weiß auch Baker Mayfield, da wird er mit umgehen können. Trotzdem, wenn Bryce Huff es schafft, da Druck aufzubauen, und das ist ohne Bowser für mich der Einzige, der es schafft, glaube ich, da ist für mich der Schlüsselspieler auf der Edge-Position.
Ja, auch statistisch übrigens.
Genau, wenn der es schafft, da Druck aufzubauen, dann haben sie eine Chance. Der hatte gegen Rams 4 Pressures, sie hatten gegen die Rams 4 Pressures, 3 davon Bryce Huff. Ja. Okay, war ein Spiel. Eine Woche davor hatten sie 4 Pressures und das war eben auch Huff mit 2.
Ja, also, das ist der
eine, der ist quasi von, für die,
ja, sag.
Der ist für die Pressures verantwortlich im Moment. Ja. Alle anderen bekommen es so nicht hin, beziehungsweise sind nicht diese Spielertypen, die wirklich so krasse Pass-Rusher, Edge-Rusher sind.
Um nochmal das genau zu unterstreichen, die 49ers haben 6-6. Das sind die drittwenigsten der Liga. Auch nur 13 Quarterback-Hits. Das sind die zweitwenigsten der Liga. Nur Carolina hat weniger. Bryce Huff ist neben Nick Bosa und Upton Stout der einzige von drei Spielern, die einen Sack haben. Stout hat einen, Huff 3 und Bosa 2. So, und das ist, unterstreicht das ganz genau, dass das, glaube ich, Schlüssel sein wird für die Niners in diesem Moment. Huff auch dementsprechend vielleicht etwas variabler von den Positionen links und rechts
zu tauschen. Ich würde ihn auf die rechte Backseite quasi tauschen.
Ja, oder was ja aber tauschen, auch mal im Spiel immer mal wieder so ein bisschen rotieren vielleicht, selbst in den Drives. Also das wäre wahrscheinlich ein Schlüssel, weil das ist genau das, was ich sage. Den Pressure auf Baker Mayfield, das ist immer klar. Das musst du hinbekommen. Das sagt dir jeder Headcoach in jedem Interview. Wir müssen den Quarterback containen. Wir müssen ihn pressuren. Das haben die Niners stellenweise gut, aber insgesamt halt in der Breite einfach nicht geschafft. Und deswegen ist der ganz, ganz wichtig. Und wenn sie das schaffen wollen, dann müssen sie sich da ein bisschen was mehr einfallen lassen, als nur den aufzustellen.
Wenn es ist Robert Saleh als Defensive Coordinator, der wird einen Plan sich überlegen, wo wir jetzt noch nicht mitrechnen, da habe ich jetzt auch keine Bedenken. Und trotzdem haben sie zum Beispiel auch noch keine einzige Interception. Also sie haben auch noch keine Takeaways hinbekommen, was vielleicht auch hilft. Und Mayfield, wenn er eh schon gerade im Moment wenig Fehler macht, gegen die Seahawks war es wirklich das erste Spiel in der Saison ohne Turnover-worthy Play, weil er halt wirklich alles perfekt gemacht hat. Ja, in der Form, ohne Druck, sehe ich schwierig, wie sie, also ihr wart fast ein High-Scoring-Game.
Ja, das nehmen wir doch gerne, würde ich sagen. Hätte ich nichts dagegen. Ich darf es kommentieren in der NFL-Konferenz, in der Endzone am Sonntag.
Ist das ein Spiel? Sehr geil.
Das am wird, Sonntag um 22.25 Uhr. Das wird sehr, sehr cool. Christoph, du wirst wieder hosten, unsere NFL-Endzone. Also ich freue mich da wirklich sehr auf dieses Game. Ja, da habe ich richtig Bock drauf
und hoffe, dass es das auch verspricht. Ich kann es auf meinem Bildschirm nicht größer machen. Da habe ich alle 4 Spiele gleich groß. Aber auf das werde ich echt genauer schauen, weil ich auch gespannt bin, ob Todd Bowles einfach, ich gehe jetzt mal von Mac Jones aus, dem einfach den Blitz auf den Hals jagt, ohne Ende.
Ich dachte, auf den Hintern tätowiert, aber ja.
Kann auch sein am Ende des Tages, dass er rausgeht mit einem Blitz tätowiert von den Bucks, von Todd Bowles. Sie blitzen eh wahnsinnig viel.
Ja.
Das kennen wir auch aus jeder Saison mit Todd Bowles. San Francisco wurde auf der anderen Seite bislang sehr, sehr wenig geblitzt. Das hat Mac Jones dann eigentlich auch sehr solide gemacht, aber ich habe es extra nochmal nachgeschaut, wie die letzten Duelle waren, weil sie ja doch immer gegeneinander gespielt haben. Da war logisch, also Brock Purdy der Quarterback. Trotzdem, Mac Jones ist ja ein guter Ersatz. In den letzten 3 Jahren gegen Tampa, die Zahlen von Brock Purdy bei 3 Siegen, 76% Completion Rate, 871 Yards, 7 Touchdowns, keine Interception.
Stark. Das ist nicht
schlecht. Das wiederum spricht dann wieder für
das
die
ist
Niners
nicht schlecht, offens, ja.
Weil Purdy oder Jones, wahrscheinlich macht es nicht so viel aus, aber das sind krasse Zahlen und da wurde ihm Blitz auf den Hintern tätowiert.
Ja, absolut richtig. Und man darf da auch nicht vergessen, dass auch der Bucks-Roster, natürlich hat sich jeder NFL-Roster verändert, aber nicht so eklatant verändert hat, als in diesen vergangenen 3 Duellen.
Genau, bisschen mehr Pass-Rush, das würde ich Ihnen zugestehen, aber
klar,
trotzdem hast du vollkommen recht.
Insgesamt von der Ausrichtung her vielleicht auch.
Ist jetzt nicht komplett anders,
Ja, naja, genau. Also da dürfen wir uns drauf freuen. Sonntag 22.25 Uhr als Teil der NFL-Konferenz im späten Slot. Ich darf es kommentieren. Christoph wird als Host da sein ab 18.30 Uhr mit Special Guest Julian Pollersbeck. Das kann man an der Stelle auch mal verraten. Der ehemalige HSV Lyon und mittlerweile Jan Regensburg Torhüter.
Bei uns sind die Lost Torwart Wochos mittlerweile.
Genau. Wird uns begleiten. Los geht die NFL-Saison allerdings Thursday Night schon mit einem NFC East-Duell. Die Philadelphia Eagles gegen die New York Giants, wo ich gerade eben noch gesehen habe, dass irgendein New York Giant Receiver auch raus ist. Ich glaube, es war Slayton, habe ich jetzt, aber finde ich jetzt nicht mehr, habe ich gerade noch offen. Es ist, wie es ist. Und dann haben wir London Game, 15:30 Uhr, die Denver Broncos gegen die New York Jets. Das nächste London Game, das uns bevorsteht, heißt am Sonntag, Christoph, heißt es wieder 14 Stunden Football.
Ja, gibt also definitiv Schlimmeres, kann ich mitleben.
Ja, absolut.
Kann ich mitleben. Mach du mal weiter, ich schaue ja währenddessen, ob da irgendwas war bei den Giants.
Ja, genau, gerne. Ich glaube, ich irgendwo bei Twitter, Pelissero oder so habe ich, oder Schäfter. Genau, also Sonntag dann 18:30 Uhr die NFL Endzone, wie gesagt, mit Christoph Stadler und Julian Pollersbeck dann auch gleich zu Beginn dabei. Oder ihr schaut die Red Zone bei Scott. Einzelspieler haben wir diese Woche die Los Angeles Rams bei den Baltimore Ravens. Haben wir ja länger drüber gesprochen. Ganz, ganz wichtiges, entscheidendes Spiel. Und dann im späten Slot um 22:25 Uhr einzeln auf der Plattform verfügbar die Cincinnati Bengals bei den Green Bay Packers. Auch das Joe Flacco gegen Micah Parsons eventuell werden wir beobachten. Sunday Night Football, die Lions bei den Chiefs, ein richtiger Kracher. Ein ja, Super Bowl-worthy Matchup, wie wir ja letztes Jahr schon mal gesagt haben. Und wir haben einen Doubleheader. Monday Night Football mit 1:15 Uhr die Bills bei den Falcons und eine Stunde im Anschluss, also laufen dann zeitgleich bei uns auf der Plattform, die Bears bei den Commanders.
Und Darius Slayton hat einen Hammy und
siehste,
ist wahrscheinlich raus dann am Donnerstag gegen
also,
die Bills.
Also, das wisst ihr dann schon mal für Thursday Night. Falls ihr ihn bei Fantasy habt, könnt ihr euch noch jemand anderen holen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, das war eine sehr, sehr interessante Folge. Verletzungen spielen immer ein Thema, auch an unserem Tag. Heute ist übrigens offizieller Tag der Notfallschwestern. An diesem Mittwoch, wo wir aufzeichnen, wurde mal ins Leben gerufen, um für Pflege. Das ist gar nicht so. Ja, es ist so.
Es ist was Schönes, irgendwie. Aber der kam ja auch sehr random raus.
Ja, der, das ist, habe ich vorhin noch gelesen. Ist ein wichtiger Aufruf, also für Pflege brauchen wir Personal, aber hatte irgendwie auch zu den Ravens gepasst, deswegen wollte ich es zum Schluss nochmal sagen. Jetzt ist aber genug mit irgendwelchen Quatsch.
Ich habe jetzt Bock auf ein Ü-Ei. Vielleicht kommt da irgendein Joe Flacco raus.
Okay.
Spielspaß und Spannung.
Sport spielt Spaß, erst der FC Lübars. Macht's gut, bis nächste Woche.
Grüß an Früchte
Frick. Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.